SWR Kultur. Gast vor 8.
Die Musikerin P. Werner wurde 1960 in Heidelberg geboren und begann ihre Karriere auf Kabarettbühnen. Ende der 80er Jahre wurde sie dann als Sängerin mit selbstgeschriebenen deutschen Texten bundesweit bekannt. Ihr wohl größter Hit ist dieser hier aus dem Jahr 1991.
Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, wie wenn man zu viel Brausestäbchen isst. Dieses Kribbeln im Bauch, vermisst du doch auch einfach überzusprudeln von Glück.
Seit Kribbeln im Bauch hat P. Werner noch mehrere Pop-Alben veröffentlicht, aber auch Jazz und Chansons. Außerdem ist sie eine gefragte Songschreiberin für andere Künstlerinnen, etwa Barbara Schöneberger, Milva oder Mary Rose. Auf ihrem diesen Freitag erscheinenden Album Vitamin P hat sie ausschließlich solche, in Anführungszeichen, Auftragsarbeiten genommen und sie erstmals selbst interpretiert.
Und genau das interessiert mich natürlich im Gespräch mit P. Werner. Was ist das für ein Gefühl, Lieder, die sie für andere geschrieben hat, jetzt selbst zu singen? Ist das auch so ein bisschen eine Genugtuung, dass man sich jetzt selbst zeigen kann, dass man zeigen kann, womit vorher andere geglänzt haben?
Es ist ein schönes Gefühl, weil ich die Songs, die ich komponiert und getextet habe, jetzt mal so produzieren und aufnehmen konnte, wie ich es in mir gehört habe. Denn ich komponiere mit Gitarre im Anschlag und wenn ich so ein Stück jemanden auf den Leib geschrieben habe und sozusagen zur Adoption freigegeben habe, dann habe ich keine Handhabe mehr auf die Produktion, auf das Arrangement nachher. Und jetzt konnte ich sagen, Mensch, das Stück hier, das ich für Bernd Stelter geschrieben habe, Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Und ich mich gefragt habe, was macht sie hinterher? Das hatte der Bernd Stelter in einer Country-Version aufgenommen und ich habe es aber immer als Latin-Nummer gehört. So, und jetzt ist es natürlich meine innere Freude zu sagen, ach, jetzt singe ich es mal so, wie ich es eigentlich gedacht habe.
Also die Adoptionslizenz wird entzogen, Sie holen das Kind zu sich zurück,
genau.
Noch einmal durch den eigenen Magen. Hatten Sie denn noch Angst, dass die Songs vielleicht am Ende gar nicht so gut klingen und dass es dann heißt, die oder die haben das aber besser und viel schöner gesungen?
Nein, also ich bin da vollkommen angstbefreit, aber es kann natürlich sein, das birgt das Risiko in sich, dass die Fans von der Mary Rose oder einer Katja Epstein sagen, ja, aber haben die ja viel schöner gesungen. Das Risiko muss man eingehen, aber sonst wäre das ja nicht spannend, wenn man Platten aufnimmt. Das gehört dazu.
Sie machen ja beides, also Sie schreiben Musik für sich und Musik für andere. Was fällt Ihnen denn leichter? Ist das auch eine Freiheit für andere zu schreiben, weil am Ende müssen es dann die anderen ausbaden?
Nee, also ich finde, das ist ja dann auch letzten Endes, klingt blöd, aber ist so eine Dienstleistung. Da gilt es, dem Künstler, der Künstlerin auf den Leib zu schreiben. Und wenn ich für eine Barbara Schöneberger schreibe, dann weiß ich, es darf humoristisch sein, das darf kabarettistisch sein, da soll ja auch die Satire um die Ecke kommen. Und da treffen sich im Grunde auch meine Seele, meine Kabarettistinnenseele und die der Künstlerin. Aber letzten Endes geht es darum, erstmal dahinter zu treten als Autorin und das so zu schreiben, dass die Fans der Künstlerinnen und Künstler denken, Mensch, das haben die sich ausgedacht, es kommt aus deren Mund, wie toll. Mensch, Mary, ist das ein tolles Lied von dir.
Diese Auftragsarbeit ist ja ein sehr nüchterner Begriff, aber es klang auch durch, dass Sie da auch Sachen so ein bisschen ausprobieren, ausleben können, die sonst bei Ihnen vielleicht nicht so direkt auszuleben wären.
Also sagen wir mal so, ich habe für Mireille Mathieu geschrieben, das ist ein bestimmtes Genre Schlager. Das gibt Lieder, die würde ich selber nicht singen wollen. Also ich habe natürlich mir auch nur Songs vorgeknöpft, die mir selbst am Herzen liegen. Das heißt jetzt nicht, dass das eine Kritik am Genre Schlager sein soll, aber es gibt eben Lieder, die kann ich handwerklich erarbeiten, kann die jemanden auf den Leib schreiben. Das heißt aber nicht, dass ich sie selber singen mag.
Ihr neues Album, wo sich die Lieblingslieder für ausgesucht und zurückgeholt haben, das heißt Vitamin P. Thema ist zu zeigen, wie wichtig gute Beziehungen im Leben sind, also Vitamin B. Wie ist es denn in Ihrem eigenen Leben? Würden Sie sagen, Sie haben anderen Menschen viel zu verdanken?
Also ich glaube, ich habe meinem Ex-Mann schon mal sehr viel zu verdanken, weil der war derjenige, der immer gesagt hat, und da war ich noch eine sehr junge Frau, wir haben uns kennengelernt, da war ich gerade mal 18, 19, und der hat gesagt, Mensch, du schreibst so tolle Songs, das müsste mal eine Plattenfirma, du müsstest mal. Und ich war damals noch ziemlich verklemmt. Ich habe zwar meine Songs geschrieben, hatte eine eigene Liedermacherband, aber ich stand eigentlich mehr so mit Händen in den Hosentaschen, meine Schuhe anschauend, hinterm Mikrofon und gedacht, ich habe da mal ein Lied. Und da habe ich wirklich diesen Support bekommen, dass jemand sagt, aber das ist gut, so, das ist also auch besser als manches, was im Radio läuft. Das heißt also, der Türöffner für die erste LP, dass ich überhaupt ein Demo gemacht habe und die Traute hatte, das mal zu einer Plattenfirma zu geben, das hat damit zu tun gehabt, dass ich Unterstützung hatte.
Ja. Ich kenne das von mir, dass es mir gar nicht so leicht fällt, andere Leute um Hilfe zu bitten. Wie ist es denn bei Ihnen? Also brauchen Sie da Anlauf oder quatschen Sie einfach drauf los und bitten gnadenlos um Unterstützung?
Nein, ich bin da auch, ist auch mal ein Wunderpunkt. Ich möchte immer alles selber können, wollen und denke auch immer, ob man jetzt, also wenn man jetzt wirklich in Not ist, seien wir doch mal ehrlich, dann überlegt man schon, welche Menschen man nachts um drei anrufen kann, wenn es einem schlecht geht. Und die Erfahrung lehrt ja auch, man hat jetzt da nicht Dutzende von Menschen davon. Also Freundeskreis ist was ganz Wertvolles und da ist meistens klein und begrenzt. Und wenn das drei Leute sind, dann überlege ich mir es trotzdem, ob es jetzt nicht vielleicht doch zu spät sein könnte, damit man mal auf den Arm kann.
Wie ist das denn bei dem neuen Album Vitamin P? Machen Sie das mit sich selber aus, was Sie da aussuchen und wann Sie zufrieden sind? Oder sind Sie da auch im Kontakt mit anderen Menschen und reagieren dann auch ganz schnell auf Feedback?
Nein, ich bin ja totale Diktatorin in der Hinsicht. Also, oder Chefin. Ich bin auch immer von meinen Musikern gern als die Chefin bezeichnet worden, weil ich weiß sehr genau, was ich will. Und ich bin da auch sehr perfektionistisch. Ich bin sehr gerne Teamplayer, wenn wir dann im Studio sind. Aber in Sachen Musik, da gibt's keine Demokratie. Wenn man mit Leuten im Studio ist, einer muss den Hut aufhaben, muss sagen, so machen wir es jetzt, auch beim Mix einer Platte. Da kannst du nicht sagen, ach ja, vielleicht sollten doch die Percussion ein bisschen lauter und da ist eine Trompete und die Geige im 48. Takt. Nee. Einer muss sagen, so machen wir es und muss dann auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und das kann ich gut.
Jetzt wollen wir natürlich hören, was passiert, wenn Sie den Hut aufhaben. Wir hören uns den Song Wer loslässt, hat die Hände frei an. Was können Sie uns denn damit auf den Weg geben?
Das ist ein sehr schöner Text, der gefällt mir nach wie vor gut. Und zwar hat Stefan Gwildes die Musik mit seinen Mannen dazu geschrieben und hat mich irgendwann angerufen und gesagt, er bräuchte einen Text, ob ich denn Lust hätte. Und da fiel mir das ein, weil das ist so toll. Man hat so viele Tage, wo einfach alles schief läuft und man letzten Endes nur noch sagen kann, es gilt annehmen, was ist. Man muss loslassen, sonst wird man verrückt.
Und all die guten Feen sind wohl grad Kippen kaufen gehen. Halt die Füße still, es kommt eh, wie es will. Atme mal tief durch und selbst frei. Alles halb so wild, in der Regel gilt. Nur wer loslässt, hat die
Werner ist Liedermacherin, sie schreibt Texte, sie komponiert und sie tut das sehr erfolgreich. Frau Werner, Sie gelten als absolute Bühnenpräsenz. Irgendwo habe ich sogar gelesen, dass Sie ein, Zitat, Bühnentier seien. Mhm. Wie wichtig, Sie sagen gleich, ja. Das scheint also zu stimmen. Wie wichtig ist denn die Bühne für Sie? Was macht das mit Ihnen, wenn Sie die Bühne betreten und das ist das Publikum?
Also für mich ist das mein Hauptberuf, mein Lieblingsberuf. Es ist nicht das Plattenmachen, das ist im Grunde ein Teil des Berufsbildes. Aber ich bin Musikerin geworden, weil ich die Musik, die ich schreibe, gerne präsentieren möchte auf der Bühne. Weil du kannst dir auch was ausdenken in deinen vier Wänden und abends sagen, so, jetzt spiele ich das Lied. Also es hat was Spannendes, das ist aufregend und du weißt ja auch nicht, welche Reaktion kommt. Also das Schöne an diesem Beruf ist, dass man eine unmittelbare Reaktion bekommt und damit meine ich nicht den Grad des Applauses, ne, und das gefeiert werden. Das ist schön, das macht auch Spaß, aber es geht um diesen Moment, also eine Leistung zu bringen. Mein Anspruch an mich ist auch immer, das soll gut sein, was ich da mache. Ich möchte die Töne treffen, ich möchte meinen Text nicht vergessen, was alles so dazugehört. Und wenn das dann für uns alle, für Publikum, Musiker und mich ein schöner Abend wird, dann habe ich einen guten Job gemacht.
Also es klingt sehr selbstbewusst, finde ich. Gibt es auch Momente, wo Sie, ich weiß nicht, vielleicht bevor man auf die Bühne tritt oder so ganz am Anfang, wo Sie auch so ein bisschen unsicher sind und dann mal gucken, was passiert?
Also es ist natürlich klar, wenn man ein Programm lange nicht gespielt hat, dass dann die Aufregung steigt. Dann bin ich natürlich auch lampenfiebrig. Und ich bin mit vier verschiedenen Programmen, Live-Programmen unterwegs. Das ist sehr viel Text. Es gibt ein Couplet-Programm, es gibt ein Jazz-Programm. Dann spiele ich mit Big Bands und Orchestern. Da muss man gut vorbereitet sein. Und klar stehe ich dann auch hinterm Vorhang und tigere so hospitalisierend, oder wie nennt man das, hin und her. Aber wenn der erste Ton gesungen ist, dann, wenn das Licht angeht, dann ist das verflogen. Dann bin ich in meinem Element.
Sie haben natürlich auch jede Menge Erfahrung. Ihre erste Platte ist vor 35 Jahren erschienen. Auf der Bühne stehen Sie schon viel länger. Stimmt es, dass Sie in den frühen 80er Jahren tagsüber im Friseursalon gearbeitet haben und dann abends auf der Theaterbühne standen?
Ja, das stimmt. Meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich was Anständiges lerne. Die waren nicht für die brotlose Kunst und ich wollte ursprünglich Schauspielerin werden. Aber die Eltern waren dagegen und haben gesagt, du kannst auch so schön malen. Dann habe ich angefangen, Grafikdesign zu studieren in Wiesbaden. Habe dann aber nach 3 Semestern geschmissen und meinem Vater erklärt, es müsse jetzt doch die Schauspielerei sein. Und dann sagte der, okay, wenn du das an der staatlichen Hochschule schaffst, Aufnahmeprüfung, okay, Gottes Namen. Dann bin ich 3-mal durchgefallen, war noch an weiteren 2 Schulen angemeldet und dann hat man mir sozusagen durch die Blume gesagt, ich hätte keine Ausstrahlung, keine Chance. Dann war ich im Zugzwang und habe gedacht, was kannst du noch machen in Sachen Theater? Dachte, Maskenbildnereien, das wäre doch vielleicht eine Idee. Und es hieß Friseurlehre und mit einem Abitur bekommt man 1 Jahr Lehrzeitverkürzung, was eigentlich Blödsinn ist, weil man könnte auch als Abiturientin 2 linke Hände haben, aber gut. Ich habe also eine Friseurausbildung gemacht und in der Zeit in Heidelberg am Theater volontiert und habe dann festgestellt, eigentlich geht das nicht zusammen. Ich will dann doch nicht hinter der Bühne, sondern auf der Bühne. Aber ich habe als Friseurin tagsüber gearbeitet und abends dann Kabarettprogramme und Musik gemacht.
Woher kam denn dieser Wunsch, bei Ihnen Schauspielerin zu werden? Also war das auch so ein bisschen die Idee, ich möchte mal was anderes erleben, fühlen, dieses Alltags-Ich auf der Bühne abschütteln?
Nein, ich bin bis zur 10. Klasse auf die Realschule gegangen, im Odenwald, in Rimbach im Odenwald. Und dann wusste ich nicht, was ich beruflich machen soll. Die Freundin hatte gesagt, sie wird Krankengymnastik. Der Nächste hat gesagt, er wird Schreiner. Ich hatte keine Idee. Also weiter auf die Schule gehen, 3 Jahre bis zum Abitur. Und da gab es eine Theater-AG. Und da bin ich eingetreten und habe in der ersten Produktion gleich die Lena in Alliance und Lena spielen dürfen. Und dann in der zweiten Produktion war ich in der Drei-Groschen-Oper, die Polly Peachum. So, und dann hatte ich Blut geleckt. Dann dachte ich, das ist es, das willst du machen.
Wie sehen Sie das denn heute? Also wenn sowas so schwierig ist am Anfang einer Karriere, man Umwege gehen muss, machen einen solche Widerstände auch stärker? Wie war das bei Ihnen?
Ich glaube, so im Rückblick betrachtet, hätte mir nichts Besseres passieren können. Weil ich habe dann, das ist eine Ironie des Schicksals, ich habe vor ein paar Jahren dann Angebote bekommen von Schauspielhäusern, habe 3 Jahre in Frankfurt am Schauspielhaus gespielt als Gastschauspielerin, also vollkommen unverbildet sozusagen. Und kann sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da festangestellt waren, dass das ein mörderharter Job ist als Schauspieler heutzutage. Du bist in 5 Produktionen gleichzeitig und musst proben und 2 Stücke parallel spielen. Das heißt, in der Musik habe ich einen viel größeren Freiraum. Und alles, was ich gemacht habe bis heute, eben auch das Haare schneiden, habe noch eine Ausbildung zur Visagistin gemacht, das kommt mir heute zugute. Im Prinzip war ich die ganze Zeit am Jagen und Sammeln und habe alles zusammengetragen. Und das macht mich aus heutzutage. Auch die Zeit in der Kleinkunst-Kabarett-Zeit, das habe ich ja, bevor die erste Platte kam, schon 10, 12 Jahre vorher gemacht. Also an jeder Milchkanne gespielt und die Bühne war kurz vorm Damenklo mit einer Schwingtür. Solche Sachen erlebt, das prägt natürlich und das nehme ich mit. Und das fließt alles in meiner Arbeit jetzt ein und hat mir Souveränität mitgegeben.
Ja, wenn Sie so zurückblicken auf diese 35 Jahre als Musikerin, würden Sie sagen, das war mit dieses ganze Jagen und Sammeln, wie Sie es gerade beschrieben haben, war das für Sie eine Zeit, wie Sie es gewünscht hätten oder gab es doch sehr viele Höhen und Tiefen?
Damals hatte ich so eher einen Tunnelblick, dass ich dachte, das ist ja alles so schwierig. Heute sehe ich, dass die Musikindustrie, drehen wir mal 35 Jahre zurück, dass das goldene Zeiten waren für die Musik. Die Produktionsetats für Plattenproduktionen waren riesig. Also ich hatte 150.000 bis 200.000 D-Mark zur Verfügung. Ich konnte in Los Angeles und Nashville aufnehmen. Es gab noch goldene Schallplatten. Es war eigentlich Usus, dass Künstler, die halbwegs gut im Radio liefen, zwischen 200.000 und 300.000 Platten verkauft haben. Heute ist das alles ganz anders. Wenn man heute einen bestimmten Standard haben will, auch an Plattenproduktion, an Musikern, dass es handgemachte Musik ist, dann musst du, wenn du die besten Musiker ins Studio bittest und das Studio noch bezahlen musst, musst du zum Teil selber Geld in die Hand nehmen, damit du auf dem Niveau arbeiten kannst, wie du dir das vorstellst. Also da haben sich die Zeiten schon sehr geändert.
Danke, P. Werner. Vielen Dank, dass wir schon mal so ein bisschen in Ihr Nähkästchen spähen durften. Ihnen eine schöne Zeit mit dem neuen Programm.
Vielen Dank.